Liebe Gemeinde, ein Missionar war unterwegs zu seiner Missionsstation im afrikanischen Dschungel. Als er so unterwegs war, er allein zu Fuß, stellt er plötzlich fest, er hat sich verlaufen. Und das ist relativ schwierig, weil es dort keine Straßen, keine Straßenschilder, keine Markierung gibt. Er war so verzweifelt, dass er in seiner Not einfach laut um Hilfe geschrien hat. Mehr wusste er nicht. Einfach Hilfe. Aber im Dschungel, wer hört da? Die Tiere machen ihre Geräusche. Und wo sind die Menschen? Plötzlich aber, wie aus dem Nichts, kommt zwischen den Pflanzen dort ein Afrikaner vor. Der winkt ihm, komm, folg mir. Der Mann war vorher völlig nicht zu sehen gewesen, war wie aus dem Nichts da. Und so war der Missionar völlig überrascht. Gleichzeitig sagte er sich, das ist meine Rettung, und folgte diesem Mann. Folgte ihm ohne zu fragen. So gingen sie eine Wegstrecke miteinander. Aber was soll man Wegstrecke nennen? Es war weder ein Trampelpfad da, noch irgendwie, was irgendwo nach Weg aussah. Es ging immer über irgendwas drüber hinweg und durch, hindurch. Schließlich hielt es der Missionar nicht mehr aus und fragte seinen Begleiter, sag mal, woher weißt du den Weg denn eigentlich? Ich sehe hier keinen Weg, ich sehe keinen Pfad. Woher weißt du, wo es lang geht? Ja, sagte der, da hast du schon ganz recht. Der Begleiter sagt, ja, du hast recht, hier ist kein Weg, kein Pfad. Ich bin der Pfad. Ich bin der Weg. Du brauchst mir nur zu folgen, dann wird es schon funktionieren. Der Afrikaner war diesen Weg, wenn man das mal so bezeichnen will, so oft schon entlang gegangen, dass er keine Pfade oder Wege brauchte. Er schlug sich da eine eigene Pfade. Er selbst war der Weg. Der christliche Glaube ist mehr als ein System von Lehren. 27 oder 28 Lehrpunkte. Mehr als eine Abfolge von Geboten, die wir in 10 Geboten finden oder in vielen anderen Vorschriften. Der christliche Glaube hat zum Mittelpunkt eine Person, Jesus Christus. Ich lade euch ein, mit mir die Bibel aufzuschlagen im Johannesevangelium Kapitel 14 und ich lese dort die Verse 4 bis 6. Johannesevangelium Kapitel 14, Verse 4 bis 6. Da heißt es, wohin ich gehe, dahin wisst ihr den Weg. Thomas spricht zu ihm, Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst und wie können wir den Weg wissen? Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Jesus war hier mit seinen Jüngern versammelt vor seinem Leiden und Sterben. Jesus hatte sie zusammengerufen, um mit ihnen Passa zu feiern, jenes Fest, das an den Auszug aus Ägypten erinnern sollte. Und sie waren zusammengekommen, er, der Meister, hatte ihnen die Füße gewaschen. Sie hatten miteinander dieses Passamahl gegessen, wie es damals üblich war. Und am Schluss dieses Mahls reichte er ihnen noch Brot und Wein, das Abendmahl, das fortan immer wieder an Jesu Leiden und Sterben erinnern sollte, an ihn und an diesen Abend erinnern sollte. Und dann sprach Jesus Abschiedsworte. Er sprach vom Hingang zum Vater. Die Worte, die wir ja auch in dem Lied hier hatten, euer Herz sei nicht bestürzt oder erschreckt, glaubt an Gott und glaubt an mich. Und dann sagte er, ich gehe hin und den Weg wisst ihr ja. Und nun meldet sich Thomas zu Wort. Thomas, von dem wir oftmals
so den Eindruck haben, naja, das ist der ungläubige Thomas. Ne? Der hat ja gezweifelt, so wird es naja noch bei der Auferstehung dann noch berichtet. Aber hier verdanken wir diesem Thomas, diesem nachdenklichen Menschen, ein ganz wichtiges Wort, das uns Jesus damit gesagt hat. Nämlich, er fragt, ja, was bedeutet denn das mit dem Weg? Und da müssen wir vielleicht ein bisschen mehr überlegen. Weg ist für die Menschen der Bibel nicht bloß eine Straße, die wir lang gehen. Weg kann auch der Heilsweg zum Beispiel bedeuten. Und wenn ihr mal in einer Konkordanz nachschlagt, dann merkt ihr, dass die Christen sich zunächst mal auch als der Weg bezeichnet haben, bevor ja dieser Name Christen bekannt geworden. Thomas also denkt an einen Weg und denkt daran, dass Jesus vielleicht für diesen Heilsweg nun irgendwelche Regeln aufstellen würde, irgendwelche Gebote ihn nennen würde, die sie befolgen müssen. Und Jesus sagt was ganz Ungewöhnliches. Er sagt, ich selbst bin der Weg. Ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Er sagt damit, Jesus selbst ist der Weg des Heils. Und damit hat Jesus etwas hervorgehoben, was im damaligen Denken relativ anders gedacht worden ist. Ja? Man hat also sich mehr an Tradition gehalten. Ja, das hat der Rabbi gesagt, das hat jener Rabbi gesagt. Außerdem hatte man ja die Schriften gehabt. Das steht dort, an jener Stelle. Das war der Mittelpunkt ihres ganzen Glaubens. Und Jesus stellt in den Mittelpunkt des christlichen Glaubens eine Person. Das ist ein ganz großer Unterschied. Auch die Bibel ist für uns natürlich ein ganz wichtiges Buch. Aber wir beten nicht die Bibel an, wir beten Jesus an. Und die Bibel führt uns zu Jesus, den wir anbeten und den wir verehren, um den es geht. Man hat damals natürlich auch besondere Persönlichkeiten verehrt, zu ihnen aufgeschaut. Wenn ich zum Beispiel an Mose denke, ja, der Mose war für die Israeliten, für die Juden damals so das Zentrale, die zentrale Figur. Wenn das Mose gesagt hat, dann galt das. Aber noch nicht einmal Mose ist zu vergleichen mit der Person, die für uns als Christen im Mittelpunkt steht, Jesus Christus. Es ist vielleicht schwer, sich vorzustellen, der christliche Glaube ohne einen Mose oder ohne einen Johannes oder einen Paulus sogar, der ja viele Briefe im Neuen Testament geschrieben hat, schwer vorzustellen. Aber ein christlicher Glaube ohne Christus geht nicht. Das sagt ja schon der Name. Wir sind Christen. Der christliche Glaube ist also in erster Linie eine Angelegenheit zwischen zwei Personen. Zwischen Christus und dir. Zwischen Christus und mir. Darum geht es. In erster Linie eine ganz persönliche Verbindung, die im Herzen stattfindet. Es geht nicht in erster Linie um Lehren, Regeln, Prinzipien, ob wir sie die Wahrheit nennen, die Gebote oder Grundsätze, sondern in erster Linie um eine Person und dass wir diese enge Beziehung zu dieser Person, nämlich zu Jesus Christus, haben. Ein junger Mann war auf der Suche nach dem Heil. Er kannte viele Regeln und viele Ordnungen, die er einhalten sollte, aber irgendwo war wie so ein Loch in seinem Herzen. Diese richtige Heilsgewissheit fehlte ihm. Und auf dieser Suche nach dem Heil kam er eines Tages zu Jesus und fragte ihn, was muss ich denn da tun, damit ich dieses Heil finde? Was muss ich tun, um das ewige Leben zu erlangen? Und Jesus wies ihn zunächst mal auf das Halten der Gebote hin. Und da konnte er ganz ruhig sagen, das habe ich alles seit meiner Jugendzeit befolgt. Kein Problem. Und doch war dieses Loch da. Es war etwas, was fehlte. Und das hat Jesus natürlich erkannt und sagte, es fehlt dir eins. Verkaufe alles, was du hast, gib es den Armen,
so wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm, folge mir nach. Und diese letzten drei Worte waren das Entscheidende. Natürlich, es war ein reicher Mann und er hing an seinem Geld, an seinem Besitz. Aber es kam darauf an, Jesus zu folgen. Wenn ich diesen Mann als einen Mann mit unseren Worten heute bezeichnen würde, in unseren Reihen, dann würde ich sagen, ein sehr gutes Gemeindeglied, moralisch sehr hochstehend, einer, der schon von klein auf, wir wie die Kleinen hier gewesen sind, mit den biblischen Geschichten aufgewachsen ist und sie kennt und sie dir frei erzählen könnte, regelmäßig im Gottesdienst gewesen ist. Und wenn er da von dem Halten der Gebote sprach, das habe ich von meiner Jugend aufgetan, dann war das nicht übertrieben oder überheblich gesagt, sondern das meinte er wirklich so. Ja, das habe ich von klein auf befolgt. Das kenne ich so. So bin ich aufgewachsen. Trotzdem spürte er, ich bin nicht erlöst. Es fehlt etwas. Es fehlt dieses Heil, diese Heilsgewissheit im Herzen. Und deshalb kam er zum Glück zu Jesus, obwohl er nicht bei Jesus blieb. Vielleicht ist er später nochmal zurück zu Jesus gekommen. Jesus antwortet ihm, und ich sage es mal mit meinen Worten, ich weiß, was dir fehlt. Du denkst an viele Dinge. Dein ganzer Besitz, natürlich, dass er bewahrt wird und nichts verloren geht. Deine Gedanken kreisen um Dinge, um Gesetze, um Grundsätze, die du alle peinlichst genau befolgen willst. Aber du brauchst die Verbindung mit jemandem, der dir wichtiger ist als alles andere. Du brauchst mich. Komm, folge mir nach. Für den jungen reichen Mann bedeutete der Mittelpunkt seines Glaubens Gesetze halten. Und er hatte alles befolgt. Aber Jesus zeigte ihm, dass der Mittelpunkt des Glaubens eine Person ist. Jesus selbst. Kann das für uns eine Gefahr sein? Ich denke schon, manchmal kann es passieren, dass die Mitte unseres Glaubens, Jesus Christus, so ganz allmählich irgendwo zur Seite rückt und andere Dinge den Platz einnehmen. Materielle Dinge oder auch Gesetze, Gebote, Grundsätze, Ordnungen, die wir peinlichst genau erfüllen. Aber was ist das Wesentliche eigentlich am Christsein? Du fragst dich vielleicht, ja, sollen wir denn nicht auch Gutes tun? Sollen wir denn nicht die Gebote befolgen? Schließlich stehen sie doch da in der Bibel. Natürlich sollen wir das. Das ist richtig. Aber es kommt auf die Reihenfolge an. Steht an erster Stelle deine Beziehung zu Jesus? Dann kann gerne an der zweiten Stelle das stehen, dass dein Leben, deine Taten dementsprechend sind und nicht umgekehrt. Denn diese Beziehung zu Jesus gibt die Kraft, gibt die richtigen Beweggründe zum Tun und nicht umgekehrt. Denn wenn ich mit meinem Tun meinen könnte, Gott zu gefallen und meine könnte, ich würde etwas erreichen bei Gott, würde schließlich stolz werden und denken, ich schaff's schon alleine. Aber so geht's ja nicht. Natürlich wird meine Beziehung zu Jesus auch irgendwo sichtbar werden müssen und sichtbar werden in meinem Tun, in meinem Handeln. Dass das Sichtbare oftmals uns menschlich näher ist, finden wir immer wieder beim Volk Israel. Da kommt das Volk Israel aus Ägypten mit einem ganz großen Wunder, das man vorher noch nie erlebt hat. Nach 10 Plagen ziehen sie aus, ziehen durch das Rote Meer hindurch, etwas, was unmöglich ist, erleben also sozusagen Gott leibhaftig. Und dann sind sie am Berg Sinai und der Mose geht oben auf den Berg und irgendwie fühlen sie sich eigenartig. Sie haben nichts Sichtbares. Damals gab es noch keine Stiftshütte. Und so kommen sie auf den Gedanken und sagen, wir müssen irgendwie diesen Gott sichtbar machen. Schließlich hatten die Ägypter ja auch alle ihre Götter.
Den konnte man wenigstens ansehen. Diesen Gott, der soll da oben sein, irgendwo. Und Mose ist auch nicht da. Also lasst uns einen Gott machen. Und sie kannten den Stiergott aus Ägypten und machten dann ein goldenes Kalb. Das hat vielleicht nicht gereicht für einen Stier. Es war dann ein Kalb geworden. Sicherlich in guter Absicht, aber Gott hat es ihnen genau gesagt, das sollt ihr nicht tun. Etwas Sichtbares machen. Und so sind wir Menschen. Wir wollen gerne was Sichtbares haben, als uns an einen unsichtbaren Gott zu halten. Das ist ja auch oft das Problem, das wir mit den Menschen haben, wenn wir über Gott reden. Ja, wo ist dieser Gott, von dem du da redest? So halten wir uns an Gebote, an Gesetze, an Ordnungen, an das, was verboten ist, was erlaubt ist, anstatt in einer echten Lebensgemeinschaft mit dieser Person jeden Tag zu leben, mit Jesus Christus. Das ist ja oft der Unterschied zwischen einem verliebten jungen Paar und dem, wenn sie verheiratet sind. Wenn sie verliebt und frisch noch sozusagen sind, dann zeigen sie sich jeweils mit ihrer Schokoladenseite und mit ihrem besten Benehmen auch. Wenn dieses junge Paar dann aber geheiratet hat, sehen sie sich im Alltag. Vielleicht am Morgen die Haare alle noch durcheinander abgeschminkt und irgendwie müde. Aber da kommt es erst darauf an, dass wirklich Liebe und Treue herrscht. Und Jesus will nicht nur unser Sabbatmorgengesicht sehen, sondern er will uns im Alltag haben. 24 Stunden am Tag. Das ist die Beziehung, die er mit uns haben will. So ging es diesem jungen, reichen Mann. Die Gebote des Herrn hat er gern gehalten, aber die enge persönliche Beziehung zu dem Herrn der Gebote, die hat er dann abgelehnt und ist davongegangen, wie es in der Bibel berichtet wird. So haben die Pharisäer die Gebote des Gottes peinlichst, genau und gewissenhaft erfüllt. Ja, um sie ja richtig zu erfüllen, haben sie noch zusätzliche Regeln aufgestellt. Ja, bloß nichts Falsches zu tun. Und Jesus sagt ihnen, ihr seid weit, weit weg vom Reich Gottes. Es fällt uns nun mal leichter, äußerlich sichtbare Dinge zu tun, als vor Gott zu kapitulieren, zu sagen, Herr, hier bin ich. Ich kann nichts bringen oder irgendwie zeigen, was ich alles Großes kann vor dir, sondern ich komme so arm und leer, wie ich bin vor dir und gebe mich dir ganz hin mit Leib und Leben. Da kommt der Ehemann von der Arbeit nach Hause und die Frau sagt, weißt du, unser Pastor, unser Prediger war heute hier und hat mir eine Frage gestellt. Er wollte wissen, ob Jesus in uns lebt. Sagt der Ehemann, ja, hast du ihm denn nicht gesagt, dass wir jede Woche zum Gottesdienst gehen? Ja, schon, aber er wollte das was anderes wissen. Aber du hast ihm doch sicherlich gesagt, dass wir die Gemeinde unterstützen. Wir geben Zehnten, wir geben Gaben, wir geben manchmal noch eine extra Spende. Ja, schon, aber danach hat er gar nicht gefragt. Er hat nur gefragt, lebt Jesus in euch? Kann es vielleicht uns so gehen? Wir tun das Gute, wir tun das Richtige, ja. Und doch haben wir ein gestörtes Verhältnis zu unserem Herrn und Gott? Oder tun wir vielleicht manchmal gerade umso mehr noch das Richtige, um uns zu beweisen, dass es richtig ist, weil unsere Beziehung gestört ist? Ich denke, es ist eine ernste Gefahr, wenn wir unsere persönliche Beziehung zu Jesus verlieren. Und ich spreche da auch aus meiner eigenen Erfahrung und es geht vielleicht vielen anderen auch so. Ich bin ein Mensch, meine Eltern waren schon Gläubige, waren auch schon Adventisten. Und wenn man so das von der Elterngeneration, so den Glauben übernimmt, dann sagt man, ja, die lehren, ist alles richtig. Klar, den Weg gehe ich auch. Aber da passiert es sehr schnell, dass wir quasi den Glauben sozusagen wie eine Tradition übernehmen, wie eine Gewohnheit, die uns in Fleisch und Blut übergegangen ist, anstatt dass es zu einer wirklichen, echten, persönlichen Beziehung zu dem Herrn kommt, auf den es eigentlich ankommt. Es geht nicht um Pflichterfüllung, Routine und Gewohnheit, sondern Es geht um den Herrn selbst. Vielleicht haben dann unsere Eltern noch diese enge Beziehung gehabt und wir setzen an die Stelle dann Ordnung und Gesetze. Aber das ist nicht das, was Jesus möchte. Ich lese mit euch noch einen weiteren Text, und zwar im Markus-Evangelium. Markus 12, Verse 29 bis 31. Da ist Jesus gefragt worden, was ist denn das Wichtigste? Was ist das, worauf es wirklich ankommt? Was ist das Wichtigste in Gottes ganzen Gesetz? Und Jesus antwortet darauf, Markus 12, 29 bis 31. Das Erste ist, höre Israel, der Herr, unser Gott, ist ein Gott. Und du sollst den Herrn, dein Gott, lieben. Aus deinem ganzen Herzen, aus deiner ganzen Seele, aus deinem ganzen Verstand und aus deiner ganzen Kraft. Das Zweite ist dies, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Größer als diese ist kein anderes Gebot. Das verwundert uns vielleicht. Jesus hat nicht die 10 Gebote zitiert, noch nicht mal das 4. Gebot, sondern er sagt eigentlich damit etwas, Gottes Gebote können wir nur dann erfüllen, wenn wir es in einer engen persönlichen Beziehung zu diesem Gott erfüllen und zu dem Nächsten. Diese Beziehung heißt Liebe, nichts anderes. Das ist es, was Gott möchte, wenn wir die Gebote nur aus reiner Pflichterfüllung tun, mag das vielleicht manches Unglück verhindern, das mag vielleicht sein, aber es ist nicht der Sinn, wozu Gott uns seine Gebote gegeben hat. Der Mittelpunkt, die Mitte des christlichen Glaubens ist und bleibt eine Person, nämlich Jesus Christus. Wenn wir diese Tatsache in unser Herz hinein, er in unserem Herzen ist, dann hat das Auswirkungen auf unser ganzes Leben. Dann wirkt das letzten Endes in den Alltag hinein und bleibt nicht nur im Herzen drin, ist doch klar. Das bewirkt zum Beispiel eine neue Einstellung zu den Geboten. Dann sind die Gebote Ausdruck des Charakters Gottes, den wir lieben. Und Christus kam, um diesen Charakter Gottes zu offenbaren. Insofern ist Jesus Christus selbst das geoffenbarte Gesetz. Wenn ich also wissen möchte, wie ich Gottes Willen erfüllen kann und soll, schaue ich auf Jesus. Er hat mir das vorgelebt. Das heißt Gebote halten und nicht Pflichterfüllung, sondern Jesus Christus ähnlicher werden. Wenn Jesus Christus Mitte meines Glaubens ist, dann bedeutet es auch eine neue Einstellung zur Sünde. Sünde kann ich ja so definieren, ja, ich habe ein Gebot übertreten. Ich habe ein Gesetz gebrochen. Aber das bedeutet hier eigentlich, ich habe das Herz der liebsten Person gebrochen, wenn ich sündige. Ich denke, dass es so war, als wo Jesus diese Geschichte erzählt hat von dem Vater und den beiden Söhnen, als der jüngere Sohn mit dem Erbteil, dem ihm zustand, davongezogen ist, dass das Herz des Vaters im Grunde genommen gebrochen wurde und er zu Hause um seinen Sohn geweint hat, weil der davongezogen ist. Und genau das tun wir jedes Mal, wenn wir sündigen. Es ist wie, als wenn wir einen Schlag in Jesu Gesicht tun. Das ist Sünde. Und das ist eine ganz andere Beziehung, drückt das aus, als wenn wir nur uns an irgendwelche Gesetzestexte halten würden. Wenn Jesus Christus Mitte unseres Glaubens und Lebens ist, dann bedeutet das auch eine neue Einstellung zu der Lehre. Ich kann Lehren meinetwegen begründen, kann Texte nennen, kann viele Dinge auswendig sagen und von meinem Glauben sogar als eine Pflichterfüllung reden. Das muss ich ja schließlich tun. Aber es kann auch jetzt bedeuten, nein, ich liebe Jesus, ich möchte ihm folgen und ich möchte das ausleben, was er mir bedeutet. Und ich kann eigentlich davon gar nicht schweigen, von diesem, den ich so liebe und der in meinem Herzen ist, dass ich das auch anderen weitersage. Ich weiß nicht, wer von euch das Buch kennt, Die Pilgerreise. Die Pilgerreise ist ein Buch, das wurde 1678 geschrieben von John Bunyan. In diesem Buch beschreibt er in sehr bildhafter Weise, wie ein Christ, ein Mann und dann natürlich noch eine Frau, eine Christin, den Weg aus der Sünde heraus zu Gott findet, zu Jesus Christus, und hat da sehr viele Wegbeschreibungen sozusagen, wie es dem Menschen ergeht auf diesem Weg zum ewigen Reich Gottes. Aus der Lebenszeit von John Bunyan, dem Autor also, wird eine Geschichte berichtet, was passiert ist. Da war ein begeisterter Liebhaber des Buches von John Bunyan und der wollte gerne mal den Autor selbst kennenlernen. Kann man ja auch verstehen. Er möchte gerne mal diesen Menschen kennen, wo er das Buch schon x-mal gelesen hat, und gerne ihn persönlich treffen. Nun kam er in dem kleinen Ort an, der ihm genannt worden ist, und auf der Straße sah er da so ein Mädchen und fragte es: Sag mal, kannst du mir gerade sagen, wo John Bunyan wohnt? Ja, sagte sie, kann ich. Und das Mädchen führte ihn dann dahin. Unterwegs gehen sie den Weg und dieser Liebhaber redet von dem, was er aus dem Buch alles so empfangen hat, von den Allegorien, Metaphern und Gleichnissen und dem Stil von John Bunyan. Schließlich unterbricht er sich selbst sozusagen und sagt: Verstehst du eigentlich, was ich sagen will? Verstehst du, was ich meine? Nein, sagt sie, verstehe ich nicht. Naja, sagt er, dann kennst du John Bunyan nicht. Das Mädchen ist einen Moment verblüfft, aber dann sagt sie: Aber sicher kenne ich ihn, das ist nämlich mein Vater. Kann es sein, dass wir viel über Jesus wissen, im Kopf haben, Theorien haben, Texte wissen, aber Jesus persönlich nicht? Paulus rät uns deshalb dazu, unseren Glauben mal zu prüfen. Ich lese einen Text dazu aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 13, Vers 5. 2. Korinther 13, Vers 5. Da sagt Paulus: Prüft euch, ob ihr im Glauben seid. Untersucht euch. Oder erkennt ihr euch selbst nicht, dass Jesus Christus in euch ist? Es sei denn, dass ihr etwa unbewehrt seid. Auch hier ist interessant, wie Paulus diese Prüfung beschreibt, das Glauben. Er sagt nicht: Kannst du mir alle Bibeltexte sagen für diese und jene Lehre oder alle Lehren aufzählen? Kannst du mir irgendwelches Wissen vermitteln? Sondern er sagt: Ist Jesus Christus in dir? Das ist doch das Eigentliche, worauf es ankommt. Das ist es, was entscheidend ist, ob Christus in uns wohnt. Um nicht missverstanden zu werden, natürlich ist uns es wichtig, dass wir die Gebote halten, seine Lehren kennen und die Grundsätze beachten. Schließlich hat uns Gott ja die ganze Bibel gegeben. Aber die Bibel sagt uns ganz deutlich, will uns zu Jesus hinführen. Sie will uns dazu führen, dass wir Jesus vertrauen und dass er unser Herz ganz ausfüllt. Aber ohne eine Beziehung zu Jesus Christus würden wir Pharisäer werden, würde all das nur belastend sein. Wenn aber Jesus Christus Mittelpunkt und Mitte unseres Glaubens und Lebens ist, dann sind auch Gebote, Lehren und Grundsätze ein sinnvoller Weg, ihm ähnlicher zu werden, um den es eigentlich geht, der von sich sagt: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Amen.